HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Anna Magel. Es sollte ein großer Wurf werden, die Corona-Milliardenhilfen des Landes Hessen. Doch die Regierung und die Opposition können sich nicht einigen. Es herrscht Streit im Landtag. Ein Riesenbatzen Geld sollte bereitgestellt werden. 12 Milliarden Euro, um zum Beispiel Unternehmen und Selbstständigen unter die Arme zu greifen. Das Ganze mit Unterstützung der Opposition. Denn die Corona-Hilfen sind für das Land mit gewaltigen Schulden verbunden und das für die kommenden Jahrzehnte. Gut ein halbes Dutzend Mal haben die Unterhändler der schwarz-grünen Regierung mit den Fraktionschefs von SPD und FDP zusammengesessen. Eine Einigung gibt es aber nicht. Die Gespräche sind gescheitert. Stehen damit jetzt also die Corona-Hilfen in Frage? Die Regierung will sie auf jeden Fall durchsetzen. Wie genau, darüber berichtet unser Landtagskorrespondent Andreas Meyer-Feist.
Enttäuschte Gesichter vor den Fraktionssitzungen auf allen Seiten. Bis zuletzt hoffte CDU-Fraktionschefin Ines Klaus auf die Mithilfe von SPD und FDP beim großen Milliardenpaket.
Wir sind in einer großen Krise und eine große Krise braucht große Antworten.
Die großen Antworten sollten auch von der Opposition mitgetragen werden. Für den 12-Milliarden-Plan werden neue Kredite fällig. Die können aber nicht aufgenommen werden, ohne die Schuldenbremse auszusetzen. Die ist in der hessischen Landesverfassung festgeschrieben und kann mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament gelockert werden. In Krisenzeiten wie diesen auch für die kommenden 3 Jahre, so der schwarz-grüne Plan.
Unserer Meinung nach kennt das Virus auch keine Haushaltsjahre. Deswegen haben wir einen überjährigen Plan vorgelegt. Und in den Verhandlungen konnten wir leider, und das sage ich sehr deutlich, leider keine Einigung mit der Opposition erzielen.
Auch der grüne Koalitionspartner wollte in diesem Punkt nicht groß verhandeln. Zum einen, weil ihnen die Schuldenbremse nie ein Herzensanliegen war. Zum anderen, weil die Corona-Hilfen schnell anlaufen und langfristig planbar sein sollten. Entscheidend für Grünen-Fraktionschef Matthias Wagner.
Verlässlichkeit, Planbarkeit und Sicherheit.
Das Ganze durch ein Sondervermögen mit Kreditermächtigungen bis zum Jahr 2023. Das Parlament sollte nur ab einer bestimmten Summe über den Haushaltsausschuss einbezogen werden, aber nicht jedes Jahr aufs Neue Nachtragshaushalte beschließen müssen.
Und es bringt nichts, in einer der größten Krisen, die unser Land je erlebt hat, die Bürgerinnen und Bürger jetzt über Wochen und Monate weiter in Unklarheit zu lassen.
Weil SPD und Grüne nicht mitziehen, will Schwarz-Grün den Plan jetzt auf eigene Faust durchsetzen.
Die derzeitigen Planungen gehen davon aus, dass wir das Sondervermögen und alle notwendigen Gesetzesänderungen dafür noch vor der Sommerpause beschließen.
Das könnte noch eine heikle Angelegenheit werden. Die Schuldenbremse besagt keine neuen Schulden, außer in Krisenlagen, Lockerung der Schuldenbremse mit Zweidrittelmehrheit. Aber hier gibt es ein juristisches Hintertürchen, das Schwarz-Grün jetzt nutzen will. Die Vorschrift einer Zweidrittelmehrheit kann mit einfacher Mehrheit gekippt werden. Und dafür reicht Schwarz-Grün. SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser will sich das nicht gefallen lassen.
Für uns ist unfassbar, dass die Landesregierung diesen Schattenhaushalt einfach durchziehen will. Sie verabschiedet sich von der Parlamentskultur in Hessen nachhaltig. Sie will brutalstmöglich Parlamentsrechte verändern.
Einziger Weg für die SPD, Nachtragshaushalte in jedem Jahr, mitbeschlossen und mitkontrolliert von der Opposition.
Offensichtlich wollen Schwarz-Grün die Krise ausnutzen, um sich selber für die nächsten 3 Jahre für ihre politischen Projekte Geld zur Verfügung zu stellen. Und das ist nicht in Ordnung.
FDP-Fraktionschef René Rock erinnerte an die Schuldenbremse, die einst auch mit FDP-Hilfe beschlossen wurde.
Gemeinsam mit ihrem Koalitionspartner, die Grünen, begeht die CDU heute einen schlimmen Wortbruch und das werden wir auch überall so benennen.
In Krisenzeiten zusammenstehen, bisher sei das ein parlamentarischer Grundsatz gewesen.
Dieser Konsens ist heute zerschlagen worden.
SPD und FDP behalten sich juristische Schritte gegen die Koalitionspläne vor. Das bedeutet, auch wenn die Corona-Milliardenhilfe jetzt im schwarz-grünen Alleingang beschlossen werden sollte, am Ende könnte sie nicht sicher sein.
Im Hessischen Landtag herrscht Streit über die milliardenschweren Corona-Hilfen des Landes. Infos dazu hatte unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer-Feist. Hatten Sie in letzter Zeit Kontakt zu Menschen, die mit Corona infiziert sind? Zugegeben, es ist eine schwierige Frage, aber die soll uns ja die Corona-Warn-App beantworten können. Der App-Nutzer erhält eine Warnmeldung, wenn er mit einem Erkrankten zu tun hatte. Vorausgesetzt natürlich, beide haben die App installiert. Seit einer Woche gibt's jetzt die Corona-Warn-App vom Bundesgesundheitsministerium kostenlos zum Runterladen. Wie die App bei uns in Hessen seitdem angekommen ist, darüber haben meine Kolleginnen Mariella Milkova und Hanna Immich vor der Sendung gesprochen.
Hanna, die Gesundheitsämter hatten ja anfangs ein bisschen Bedenken, dass sehr viel Arbeit auf sie zukommen könnte mit dieser App. Wie ist denn die Arbeit angelaufen in Hessen?
Also bisher ist es tatsächlich noch ruhig geblieben. Das hat unsere Recherche bestätigt. Von keinem der hessischen Gesundheitsämter, die wir angefragt haben, haben wir jetzt gehört, dass sie schon überrannt werden von Anfragen. Das hat mir zum Beispiel ein Sprecher aus Kassel so gesagt, dass es noch nicht allzu viele Anrufe gab. Auch Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt und so weiter haben das so bestätigt. Und es gab wohl auch noch keine Meldungen von Risikokontakten. Also wo die App rot oder gelb meldet und eben eine Begegnung mit einer infizierten Person anzeigt. Dazu muss man aber sagen, das könnte auch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm sein, denn die App läuft ja erst seit einer Woche. Und die Chance bei diesen geringen Infektionszahlen momentan, dass es schon viele Risikokontakte gibt, ist ja gering. Und es müssen eben auch beide wirklich die App installiert haben, sowohl der Infizierte als auch das Gegenüber. Und der Infizierte muss dann auch das in seiner App gemeldet haben. Das kann sich aber bald ändern. Der Leiter vom Gesundheitsamt Frankfurt, René Gottschalk, der rechnet schon jetzt bald damit, dass vermehrt Menschen anrufen, wenn eben die ersten roten Warnlämpchen da aufleuchten und die Menschen Fragen haben. Und wie diese App eigentlich so Risikokontakte erkennt, dazu stellt man sich sogar im Frankfurter Gesundheitsamt auch noch einige praktische Fragen. Hören wir doch mal, was Gesundheitsdezernent Stefan Meyer von den Grünen da zum Beispiel sagt.
Kennt eigentlich die App eine Plexiglasscheibe, die ja zum Beispiel in einem städtischen Amt habe ich gegenüber einem Kunden, gegenüber einer Besucherin, Besucher, eine Plexiglasscheibe dazwischen und sofern jetzt nicht das Virus ein Hochsprungmeister ist und oben drüber jetzt sich katapultiert, sind an sich beide geschützt. Aber die App nimmt diese Plexiglasscheibe nicht wahr und meldet Risikokontakt.
Also da ist schon mal ein Beispiel, wo man sich vorstellen kann, wo das Gesundheitsamt dann doch wieder nachfragen werden muss und schauen muss, was war das für ein Kontakt, der diesen Alarm ausgelöst hat. Im Wiesbadener Gesundheitsamt haben wir gehört, da ist man auch sehr offen, solche Fragen zu beantworten und die Menschen zu beraten, weil es sei ja schließlich die ureigene Aufgabe des Gesundheitsamts, eben diese Kontakte dann auch nachzuverfolgen und den Menschen da zu helfen.
Dass die Automobilmesse IAA künftig nicht mehr in Frankfurt stattfindet, das war ja ein herber Rückschlag für die Stadt. Doch jetzt setzt Frankfurt auf ein neues Aushängeschild. Ab 2021 sollen internationale Modemacher durch die Stadt flanieren. Die Fashion Week kommt nämlich nach Frankfurt und bekommt ein neues Konzept. Modeschöpfer Wolfgang Job hat schon seinen Segen gegeben. Aber was sagen eigentlich die Kreativen, die in Frankfurt schon lange aktiv sind? Vaya Stavrianos hat sich in Ateliers und Geschäften umgehört. Was halten Kreative in Frankfurt davon, dass die Fashion Week von Berlin in die Mainmetropole zieht? Das hat hr-Inforeporterin Vaya Stavrianos für uns nachgefragt.
Modedesignerin Caroline Beser hat ihr Atelier in Frankfurt-Griesheim. In einem Backsteinhaus mit riesigem Garten und großen Fensterfronten lebt und arbeitet sie. Viel Input hat sie aus dem Ausland bekommen. In Spanien aufgewachsen und nach dem Designerstudium in Düsseldorf und London ist sie in Frankfurt längst eine erfolgreiche Modeschöpferin geworden.
Also sonst war es so, wenn wir in Paris auf einer Messe waren und dann fragt jemand, ja, where do you come from? Und wir sagen dann ja, from Germany und dann, from Berlin. Ja. Und dass immer einfach Mode Deutschland mit Berlin verbunden wird. Und das ist natürlich jetzt eine Möglichkeit zu zeigen, nein, Mode kann genauso aus einer anderen Stadt kommen und eben aus Frankfurt.
Ist die Stadt doch klein und kompakt und kann mit Berlin in jedem Fall konkurrieren.
Weil es sehr zentral ist, das heißt, die Einkäufer aus ganz Deutschland erreichen mit dem Auto in ein paar Stunden Frankfurt. Die muss nicht jeder ins Flugzeug steigen, man kann auch mal kommen, ohne hier zu übernachten. Es gibt genug Hotels, genug Restaurants, super Locations, Auto-Locations, ja, also ich meine, was will man mehr?
Während Caroline Beser mit ihrem Label Neil und Mon flippige Details auf einfache Basic-Schnitte überträgt, entwirft und schneidert Sabine Eilers eher klassische Mode. Kleider mit A-Linie in unterschiedlichen Stoffen gehören zu den beliebten Modellen ihrer Kundinnen. Sie freut sich, dass Frankfurt nun eine Chance als Modemetropole bekommt.
Es ist einerseits ein bisschen provinziell, auf der anderen Seite aber natürlich auch sehr international und ich finde es ganz hervorragend, dass jetzt mal das Internationale etwas in den Vordergrund rückt.
Boutiquen mit solch ausgefallenen Sortimenten finden sich in Frankfurt häufig im Brückenviertel, im Stadtteil Sachsenhausen, aber auch in der Innenstadt. Die Boutique Maria in der Fahrgasse gleich neben Dom und Römer strahlt schon im Ladengeschäft kühle Sachlichkeit aus. Die Mode hier ist eher Philosophie als klassische Bekleidung.
Gerade jetzt zum Beispiel bei der einen Marke, die ich aus Schweden habe, Hope, Die entlehnen oft ihre Ideen alten Arbeiteruniformen, sage ich mal. Manchmal so Jahrhundertwende, dann erkennt man noch, was das gewesen sein könnte, eine Jacke von einem Bauern oder so.
Inhaberin Miriam Belz denkt ähnlich wie andere Kreative. In Frankfurt ist Mode noch nicht in der breiten Masse angekommen.
Also ich würde halt böswillig behaupten, dass all das, was auf der Zeil stattfindet, keine Mode ist. Was jetzt irgendwelche Industrien daraus gemacht haben, dass von dem Spirit nichts mehr übrig bleibt und es nur noch darum geht, möglichst viel Profit zu machen.
Was halten Kreative in Frankfurt davon, dass die Fashion Week von Berlin in die Mainmetropole zieht? Das hat hr-Inforeporterin Baja Stavrianos für uns nachgefragt. Stellen Sie sich vor, Sie finden bei sich im Keller einen verstaubten Gegenstand und der entpuppt sich plötzlich als kostbarer Schatz. So in etwa muss es den Experten der Gemäldesammlung im Schloss Wilhelmshöhe in Kassel gegangen sein. Denn jahrelang hat das Gemälde Die verlassene Ariadne im Depot des Schlosses geschlummert. Ja, und dank einer privaten Stiftung ist das Bild jetzt restauriert worden. Und die Experten haben nicht schlecht gestaunt über das, was unter dem Schmutz zum Vorschein kam. Denn das Bild ist von einem englischen Starkünstler des 18. Jahrhunderts gemalt worden. Der war vor allem Freund und Porträtist des britischen Nationalhelden Lord Nelson. Jens Wellhöner mit der ganzen Geschichte.
Sie weint bittere Tränen. Ariadne, Prinzessin von Kreta, liegt verzweifelt am Strand und schaut ihrem geliebten Theseus hinterher, der gerade auf einem Schiff in Richtung Athen entschwindet. Diese Szene aus der griechischen Sagenwelt hat Guy Head verewigt, seines Zeichens Porträtmaler von Prinzen und Adligen. Der Brite kam 1785 nach Kassel. Englische Kunst war am Hof der Landgrafen von Hessen-Kassel geradezu in, erklärt Justus Lange, Kustos der Gemäldesammlung Alte Meister auf Schloss Wilhelmshöhe. Die Frau von Landgraf Friedrich war sogar eine englische Prinzessin.
Genau aus diesen verschiedenen Gründen ist dann plötzlich für einen englischen Künstler wie Guy Head Kassel offensichtlich eine Adresse, wo man mal vorbeischauen müsste. Und das macht er Ende 1785. Da ist Friedrich zwar gerade gestorben, also er kommt zum ungünstigen Zeitpunkt.
Doch er hat trotzdem Erfolg, denn in Kassel gibt es eine angesehene Kunstakademie. Der erst 23-jährige Guy Head will dort unbedingt Mitglied werden. Er schafft es auch, dank seiner Ariadne.
Und wird in die Akademie aufgenommen und hinterlässt eben dieses Gemälde der verlassenen Ariadne als Aufnahmestück an der Kasseler Akademie. So kommt es zu uns.
Guy Head zog es bald weiter in Richtung Italien. So lernte er in Neapel den britischen Admiral Lord Nelson kennen. Lord Nelson schlug später die berühmte Seeschlacht von Trafalgar gegen die Flotte Napoleons und wurde zum britischen Nationalhelden. Gemalt von Guy Head. Der stieg auf und wurde ein beliebter Porträtmaler für die Prominenten der damaligen Zeit. 1799 kehrte er zurück nach England.
Schon wenige Monate später, 1800, im Alter von nur 38 Jahren, kippt er einfach im Atelier um, Überarbeitung, wir wissen es nicht, keine Ahnung. Und so wird dieser Künstler, der sehr hoffnungsvollen Anfang genommen hat, eben recht schnell vergessen.
Auch seine Kasseler Ariadne wurde vergessen und schlummerte lange im Depot, bis Justus Lange eine Liste der Werke in die Hand bekam, die für die Kasseler Kunstakademie gemalt wurden. Dort entdeckte er das Bild von Guy Head.
Jens Wellhöner über einen vergessenen Schatz. Genauer gesagt über ein kostbares Gemälde, das jahrelang im Depot des Schlosses Wilhelmshöhe in Kassel gelegen hat. Und jetzt erstrahlt es in neuem Glanz. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alle wichtigen Nachrichten finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de.